Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. So schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Ich möchte erzählen, dass ich meinen Trip inzwischen gestartet habe, meinen Italien-Griechenland-Trip, und bin seit einigen Tagen unterwegs in Italien. Und ja, es ist wirklich, ich kann schon mal berichten, es ist eine spannende neue Erfahrung. Manchmal auch ein bisschen verunsichernd, so wenn man alleine unterwegs ist, aber sehr bereichernd. Und es macht mir viel Spaß. Ich bin aber immer noch in dieser Phase, weil es, wie gesagt, erst einige Tage sind, dass ich immer noch so ein bisschen ungläubig bin. Ich bin wirklich unterwegs. Wow. Wenn ihr ein bisschen mehr erfahren möchtet, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da mache ich immer mal wieder eine Story und erzähle ein bisschen mehr über meine Reise. @allesdanoellanicht, ein Wort, das ist mein Profilname. Ja, ansonsten, wie ihr vielleicht wisst, mein finales Ziel ist Griechenland, eine kleine Insel, Kalymnos heißt die. Und ich würde vorschlagen, komm doch einfach vorbei. Mach einen kleinen Kurzurlaub, lass dich coachen, ob ein Kinderwunsch-Coaching oder ein Coaching zu einem anderen Thema. 2 Tage Intensiv-Coaching auf dieser wunderschönen griechischen Insel. Es sind noch Termine frei. Ein paar Klientinnen kommen schon. Ich freue mich riesig. Und weg von zu Hause, aber natürlich nicht weg von den eigenen Gefühlen. Und dann können wir gerne mal zusammen hinschauen, was du gerade brauchst, wie es für dich weitergehen kann und was da noch so zu entdecken ist in deinem Inneren. Den Link findest du in den Shownotes und natürlich auf meiner Website unter www.praxis-apia.de unter Specials. Aber nun darf ich meine Gästin vorstellen. Und zwar ist Jenny bei mir zu Gast. Hier kommt Jenny, heißt ihr Instagram-Profil. Und darüber bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, weil sie mir so oft aus der Seele schreibt mit ihren Posts. Und dann habe ich sie spontan gefragt, ob sie nicht Lust hat, in den Podcast zu kommen. Sie hat spontan zugesagt und ja, zack. So schnell entstehen wertvolle Begegnungen. Jenny und ihr Mann haben einen unerfüllten Kinderwunsch. Und sie haben sich irgendwann von diesem verabschiedet. Und davon erzählt sie, wie das war, was für ein Leben sie jetzt führt und wie es ihr ging in dieser Zeit. Sehr, sehr berührend. Ich fand die Begegnung richtig schön. Und ich finde es immer wieder faszinierend, was da für eine Verbindung entsteht, wenn man eine ähnliche Geschichte hat. Vielleicht kennst du das auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und ja, dass du diesem Podcast Lebenszeit schenkst. Das berührt mein Herz. Dankeschön.
Herzlich willkommen, liebe Jenny, in meinem Podcast. Wundervoll, dass du rausgehen möchtest mit deiner Geschichte. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über Insta und habe deine Post gesehen und habe mich darin total wiedergefunden. Und dachte so, wow, was für eine kluge Frau. Ich möchte gerne, dass sie ihre Geschichte in meinem Podcast erzählt. Und ich dachte, ich frage dich einfach mal an. Und du hast auch, also ist dir das schwer gefallen, sofort Ja zu sagen? Also, oder hast du darüber nachgedacht?
Nein, also ich habe das wirklich, es ist mein absolut erstes Mal heute. Und ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Und auch wenn ich mich selber als eher schüchtern bezeichnen würde, haue ich dann einfach gerne mal raus. Und das war in dem Moment auch so, dass ich gesagt habe, ja, klar, warum nicht? Du bist rausgegangen mit deinem Thema, also mach es laut und sag ja.
Wundervoll, wundervoll. Und wir sind viele, das zeigt es mal wieder. Ne? Wir sind viele mit diesem Thema. Und deswegen finde ich das so großartig, dass du da deiner Intuition sofort gefolgt bist, sozusagen. Magst du kurz dich vorstellen, also das, was du erzählen möchtest, wer bist du? Wo lebst du? Oder wie alt bist du?
Ich bin Jenny, ich bin fast 44 Jahre alt, im Mai ist es soweit.
78er Jahrgang.
Hier ja, auch. Genau. Ja, super. Irgendwie eine schöne Zahl.
Ja, finde ich auch.
Ich lebe zusammen mit meinem Mann nördlich von Hamburg in einer größeren Gemeinde, Dorf kann man dazu nicht mehr sagen. Yeah. Ja, und für mich war eigentlich immer klar, dass ich mal eigene Kinder haben werde und musste bitter lernen, dass das Leben manchmal andere Pläne hat. Ja, das bin ich.
Sehr schön, wundervoll. Und wie viele Jahre sind ins Land gegangen? Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viel Lebenszeit das kostet, ne? Diese Kinderwunschzeit.
Ja, also im Grunde trägt mich das schon mein Leben lang. Und ich musste alleine bis zu Anfang 30 war ich da, bis ich meinen Mann dann wiedergefunden habe. Also wir sind zusammen zur Schule gegangen, waren da schwer verliebt ineinander. Es waren dann 22 Jahre für uns, um wow. dann eben uns übers Internet wiederzufinden. Hat gleich wieder Zoom gemacht, so wie in der Toll. Kindheit. Und ja, wir haben dann ziemlich schnell geheiratet. Ich habe die Pille abgesetzt und ja, um uns herum kriegten alle Leute Kinder und irgendwie, ja, es ging dann ein Jahr rum, es ging zwei Jahre rum, nichts tat wow. sich, es kamen die Ratschläge von außen, ne, entspannt euch mal.
Oh ja, mein Lieblingsratschlag.
Genau. Und ach Mensch, genießt doch die Zeit miteinander, aber ja, irgendwann haben wir dann gedacht, jetzt lassen wir uns mal durchchecken und dann kam halt wirklich raus, es wird auf natürlichem Wege nicht möglich sein. Es gibt oh, wow. eine klitzekleine Chance für uns, wenn wir ja. uns halt einer ICSI stellen.
Okay, also auch bei der ICSI nur eine kleine Chance sozusagen.
Ja, genau.
Kannst du dich an den Moment erinnern, als ihr die Diagnose bekommen habt, als du realisiert hast, ach du Scheiße, das wird nicht so einfach, ja. wie ich gehofft habe?
Also ich glaube, in dem Moment konnte ich das noch gar nicht so realisieren. Ich habe einfach nur diese Chance gesehen. Ich habe da noch gar nicht begriffen, was das alles bedeutet. Und habe mich dann immer an diesem Strohhalm so ein bisschen lang gehangelt, so, ach komm, Mensch, so viele Leute gehen in die Kinderwunschbehandlung, das schaffst du, das ist doch ne, irgendwie, ja. ach, das wird schon irgendwie hinhauen. Und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt und habe dann irgendwie festgestellt, wie viel das A kostet, mhm. dass natürlich diese Zeit tickte. Ich war zu dem Zeitpunkt dann 35 schon und da hieß es ja dann von allen Seiten, auch von den Ärzten, Fruchtbarkeit, alles geht nach dem Bach runter, ganz rapide, die Chancen werden noch geringer und da war ich dann an so einem Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, wird das überhaupt? Also mir ging es psychisch zu dem Zeitpunkt nicht gut und ich glaube körperlich da eigentlich auch schon. Ja, das war dann echt bitter für uns, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das heißt, dann habt ihr also ICSIs probiert. Wie oft seid ihr in den Ring gesprungen?
Wir sind tatsächlich nur zweimal in den Ring gesprungen. Es war ja, dreimal war ja von der Krankenkasse dann zu 50% immerhin übernommen.
Ja.
Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als wir in der Apotheke waren, um uns die ganzen Medikamente zu holen und da so viel Geld für auszugeben, war dann echt bitter. Und ich habe das bei der ersten ICSI schon gemerkt, dass mein Körper ziemlich rebelliert hat. Also mir ging es nicht so schlecht, wie es manch anderen Frauen ging, aber ich habe wirklich, ich hatte das Gefühl, meine Eierstöcke sind geplatzt. Ich habe die bei jedem Schritt gemerkt und war ganz dünnhäutig auch.
Ja.
Also mir ging das wirklich psychisch und körperlich total mies dabei.
Das kann ich mir vorstellen. Das stelle ich mir, also auch dieses Gefühl, ne, das du gerade beschreibst, das stelle ich mir sehr, sehr unangenehm vor.
Ja, ist es auch.
Und trotzdem hast du es durchgezogen.
Ja, also wir haben uns damals als Motivator, man ich weiß gar nicht, wir haben uns halt so ein bisschen schlau gemacht, wir machen das andere, uns das eingelesen, so ein bisschen rumgefragt und haben uns eine Kinderzimmerlampe gekauft und wir haben immer so im Freundeskreis rumgewitzelt, dass mein Mann mit einer Tochter so süß aussehen würde, wenn der irgendwann mal, der ist 1,90 groß, hat einen Bart und wenn er dann an so einem kleinen Tischchen sitzen müsste, dann zur Teestunde.
Ja, ist schön.
Wir haben immer gesagt, so alles für die Lucy. Lucy war so der Oberbegriff, der Name, der uns in dem Moment irgendwie wahrscheinlich gefiel. Und unser Schlachtruf war immer alles für die Lucy.
Toll.
Und das war schon, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also schlimm war wirklich dann der Anruf, der erste, es hätte nicht geklappt. Also es ist gar nichts passiert. Und dann haben wir erst überlegt, oh Gott, wie viel Pause werden wir uns da gönnen? Oder machen wir das überhaupt nochmal? Und haben gesagt, ach komm, einmal ist keinmal.
Ja.
Also sind wir dann, ich glaube, 3 Monate später nochmal in den Ring gestiegen.
Ja.
Da wurden dann, ich kam mir vor wie so auf einem Experimentiertisch, dieser Gynäkologiestuhl in diesem OP. Ich weiß, es ist eigentlich total blöd, weil ich habe den gesehen und musste sofort an diesen Todestrakt in den USA denken, wenn die Leute ihre Spritze kriegen. Also dieses Bild hatte ich vor Augen, wo ich echt
krasse Assoziation. Ja,
also Wahnsinn. Ich konnte da auch gar nicht von ab. Ich habe dann immer rumgewitzelt, so dann ist ja mal wieder so weit. Und dann sollte ich noch eine Gebärmutter-Ausschabung irgendwie vornehmen, weil das angeblich irgendwas stimulieren würde.
Ja.
Und da habe ich schon gemerkt, dass bei mir der Gedanke reifte, wenn ich jetzt schon so anti bin und mich gar nicht entspannen kann, wie soll das was werden? Mir ging es beim zweiten Mal noch schlechter als beim ersten. Und ich war wirklich da absolut psychisch, körperlich, definitiv schon ein Wrack, ja.
Also eigentlich hat sich alles in dir dagegen gewehrt, ne?
Ja, genau. Hm. So kann man es beschreiben.
Ja, Wahnsinn, kriege ich richtig Gänsehaut. Wie habt ihr das beziehungstechnisch gelöst? Weil das ist ja eine unglaubliche Herausforderung, unglaublicher Druck, ne? Also auch, weil der Mann ja sozusagen definitiv den leichteren Part in der ganzen Geschichte hat. Wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr das, dass eure Beziehung das überlebt hat? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee, ist es nicht. Wir waren auch an Punkten, wo wir wirklich sehr, sehr dünnhäutig waren und uns dann auch in Kleinigkeiten angegangen sind. Aber die Verbindung zwischen mir und meinem Mann ist eigentlich auch so, dass wir zwar sehr schnell hochgehen können, dann aber eigentlich sofort realisieren, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht und dann ganz wunderbar miteinander reden können.
Oh, toll.
Und das hat uns durch diese Phase auch getragen. Und ich glaube, ich würde gar nicht mal unterschreiben, dass man da den leichteren Part hat, weil ich weiß, dass mein Mann, er musste mir zugucken, wie ich mich quäle. Und B, ist es, glaube ich, auch für einen Mann nicht so prickelnd, wenn er da in diesen netten Raum gehen muss.
Ja.
Und also ich habe am Anfang auch immer gedacht, was willst du denn überhaupt? Du musst doch da jetzt nur rein. Kannst dir noch was Tolles angucken. Eigentlich nur ein paar Minuten. Aber so in den Gesprächen mit ihm zusammen habe ich gedacht, boah, nee, Junge, du hast das definitiv auch nicht leicht gehabt, ja.
Ja, man guter kommt Punkt. Einfach
wirklich an Grenzen und es hilft reden. Miteinander reden, miteinander weinen, sich zuhören, sich auch jammern lassen gegenseitig. Und ja, wir haben uns einfach aneinander festgekrallt irgendwie.
Wow.
Würde ich sagen, ja.
Wie wundervoll, dass ihr das geschafft habt. Aber guter Punkt auch nochmal, dass du sagst, man sagt so einfach, ich habe es jetzt auch gerade so mal eben so gesagt, ne, der Mann hat den einfachen Part, aber natürlich die Frau, seine Partnerin, die man liebt, so leiden zu sehen, das war tatsächlich auch bei uns in der Beziehung ein Punkt. Ne? Also was, glaube ich, sehr, sehr schlimm war für meinen Mann, zu sehen, wie am Boden zerstört ich war und nicht wirklich was tun zu können
dagegen. Nee. Ne? Der steht daneben und kann Händchen halten, kann seine starke Schulter hergeben, kann einem zuhören, aber ich glaube, so ohnmächtig daneben zu stehen, ist lustig.
Ja, glaube ich nämlich auch. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, ne? Diese Ohnmacht, die man empfindet. Ja. Ne? Aber hast du die auch empfunden, Ohnmacht in dieser Zeit?
Ja, stellenweise schon, muss ich sagen. Also ich habe es erfolgreich verdrängt. Das habe ich gemerkt, seitdem ich öffentlich geworden bin mit dem Thema, dass ich wirklich in mein Innerstes nochmal zurück musste, um das nochmal zu spüren. Und auch wenn es mir heutzutage wirklich super geht, das ist wie eine Narbe. Das ist ja immer da. Und was da hochgekommen ist, war echt erstaunlich. Ich habe am Anfang meine Geschichte einfach mal runtergeschrieben und habe geheult wie ein Schlosshund. Es ist so krass gewesen, wie das jetzt nach den, ja, es sind ja schon fast 19 Jahre, die das her ist, dass ich tatsächlich ja mich völlig verloren gefühlt habe, der Wissenschaft ausgesetzt, den ganzen Prognosen ausgesetzt, und es ist ein Ohnmachtsgefühl, ja. Sich zu klammern an eine Hoffnung, zu spüren, intuitiv, dass da, ja, diesen Widerstand, den ich halt in mir drin hatte, ich konnte das nicht miteinander vereinbaren, diese Hoffnung und diesen inneren Widerstand, weil ich für mich immer so überlegt habe, Gottes Willen, ja, wie soll das denn klappen? Und in dem Moment, in diesen Momenten war ich so ohnmächtig, weil ich eigentlich ja so hoffnungslos war dann.
Ja, 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 das verstehe ich. Wie hast du diese Momente überstanden? Was hast du für dich gemacht? Wie bist du umgegangen also, damit?
Ich glaube, mein Glück, würde ich jetzt mal sagen, zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich, dass ich vorher schon, bevor ich eigentlich wusste, was auf uns zukommt und bevor überhaupt klar war, dass wir keine eigenen Kinder haben können werden oder eben nur schwer, hatte ich schon einen Therapieplatz bei einer Psychotherapeutin, weil ich schon jahrelang davor immer wieder unter Panikattacken nachts gelitten habe und gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, habe mich um mich gekümmert.
Sehr gut. Und
genau als diese Therapie startete, kam bei uns raus, was Sache ist, und so switchte eigentlich der eigentliche Kern in diese Kinderwunschproblematik. Und ja, das muss ich sagen, hat mir doch sehr geholfen.
Ja.
Wobei der eigentliche Heilprozess erst danach passierte. Aber ich habe dadurch so viel Werkzeuge bekommen und hatte jemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Also auch von professioneller Seite. Ja, also das war, muss ich wirklich sagen, war echt ein Glücksfall.
Ja, ein Geschenk sozusagen.
Das es war genau echt ein Geschenk. Passte, ne?
Ja, glaube ich dir. Genau. Und apropos Reden, wie offen seid ihr damit umgegangen in eurem Familien- und Freundeskreis?
Wir haben mit wenigen Leuten gesprochen im Freundeskreis. Und in der Familie waren wir allerdings sehr, sehr offen damit.
Mhm.
Meine Therapeutin hatte mir damals gesagt, ich soll Stillschweigen bewahren. Und das war so ein Punkt, der mich damals sehr konfus gemacht hat, weil ich ein sehr offener Mensch bin.
Ja.
Und ich hätte mir gewünscht damals, ich hätte mit meinem Arbeitgeber reden können, weil ich 100% weiß, ich hätte da seelische und eben auch zeitliche Unterstützung bekommen. Und so musste ich immer wieder einen Krankenschein abgeben oder sagen, ich nehme Urlaub. Es war so stressig.
Ja.
Und das bereue ich so ein bisschen, dass ich da nicht einfach gesagt habe, nee, was soll das? Ist irgendwas sperrt sich in mir. Ich gehe jetzt komplett raus damit. Was natürlich problematisch war, wenn man da rausgeht und sagt, wir können keine Kinder bekommen, diese verständnislosen Blicke beziehungsweise das Schweigen, weil ich gemerkt habe, wenn wir damit raus sind, dass viele damit gar nicht umgehen konnten.
Ja, das kann ich mir denken.
Und ich wusste in dem Moment auch nicht, wie, was ich sagen soll. Ich bin natürlich immer voll in den Schmerz ran und wollte unbedingt, dass jeder versteht, was in mir vorgeht, warum das so weh tut. Und das überfordert natürlich das Außen komplett. Ja. Und in dem Moment hätte ich mir natürlich dann von therapeutischer Seite dann eher gewünscht, so ein Leitfaden, der mich so ein bisschen da langhangelt, ja, und sagt, ja, Mensch, wenn du raus möchtest, dann machst du doch so und so.
Genau, ja, dass man das zusammen erarbeitet, ne? Wie du dich wohlgefühlt hättest, mit welchen Worten.
Ne? Genau, genau.
Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ja. Interessant aber auch, dass die Therapeutin sagte, Stillschweigen bewahren. Warum meinst du, hat sie das getan?
Ich glaube, oder ich muss gerade mal überlegen, sie war sehr davon überzeugt, dass wenn man möglichst viel für sich behält und nicht ins Außen trägt, dass man sozusagen so sein eigenes Ding machen kann.
Okay.
Kann ich auf der einen Seite zwar irgendwo verstehen, aber ich glaube, da muss man der Typ für sein. Und ich bin halt schon immer jemand gewesen, der Gefühle nicht unbedingt verbergen kann und der halt auch gerne seine Meinung sagt. Deswegen sind wir da einfach nicht miteinander klargekommen, sage ich jetzt mal. Und zwei verschiedene
Sprachen. Absolut. Hast du dein Schweigen irgendwann, hast du ja gebrochen, auch gegenüber deinem Arbeitgeber eigentlich? Oder hast du das nie wieder gemacht dann sozusagen? Oder?
Nee, doch, habe ich tatsächlich. Also mein Chef ist leider vor ein paar Jahren verstorben, ganz schnell, aber seine Tochter hat das Unternehmen übernommen und mit der arbeite ich ja auch schon, ich glaube, seit 12 Jahren jetzt eng zusammen und ihr gegenüber habe ich mich dann geöffnet und es hat so gut getan. Es war ein so schönes Gefühl, sich da öffnen zu können.
Ja. Ich muss nämlich gestehen, also das hängt natürlich total von der Persönlichkeit ab. Aber ich für mich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe mich auch zuerst verschlossen und aber irgendwann geöffnet.
Ja.
Und das war so eine Erleichterung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die schlechten, also ich kann mich gar nicht an so richtig schlechte Situationen oder Reaktionen erinnern. Ne? Also man wägt ja auch ab, bei wem kann man das machen. Ja, und wo fühle ich mich wohl und wo nicht. Mhm. Und ich muss gestehen, die Reaktionen waren immer toll.
Ja, super.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Klasse.
Also wenn ich mich entschieden habe, mich zu öffnen,
dann war es okay.
Ja. Ich bin tendenziell eher der Meinung, dass Öffnen sich besser ist, aber wie gesagt, es muss nicht für jeden passen, natürlich. Ne?
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch selber, dass bin ja der Meinung und weiß es mittlerweile, dass wenn man eine bestimmte Energie ausstrahlt, kriegt man auch irgendwas zurück. Damals wusste ich das nicht und mein großer Knackpunkt war wirklich ein gewisser Grad an Verbitterung, würde ich das fast schon nennen. Was ich nie sein wollte, ich wollte nie so eine Anti-Tussi werden, die irgendwie ihren Schmerz, also wir haben immer gesagt, so irgendwann hängen wir damit, keine Ahnung, 20 Katzen um uns rum, können keine Kinder mehr leiden. Mm. Es war, glaube ich, ein Schritt, auch ein Prozess, den ich durchlaufen musste.
Ja.
Ich war wirklich eine gnaddelige olle Kuh. Also muss ich jetzt wirklich mal so glatt sagen.
Ja, verstehe
ich. Obwohl ich dann echt denke, Gott sei Dank hast du das überwunden. Aber es muss auch so sein. Aber natürlich, wenn ich Impulsmütter bin, und das sind nun mal viele, wenn man auf den Geburtstag geht. Dann heißt es erst mal, Mensch, hast du Kinder? Wenn ich dann gesagt habe, nee, habe ich nicht, dann bin ich natürlich echt gegen Mauern gelaufen. Aber ich glaube auch, dass dieses nee, habe ich nicht, nicht so rüberkam, wie ich es jetzt sagen würde, sondern eher wahrscheinlich mit einem gewissen Unterton, mit einem gewissen Blick, der natürlich sofort dem anderen signalisiert hat, oh, hier, Raum bloß nicht betreten, ich verabschiede mich mal. Für mich war das in dem Moment total verletzend. Ich habe echt gedacht, sag mal, ich fühlte mich wie von einem anderen Planeten, dass mich keiner versteht. Aber so, wenn ich jetzt drauf gucke, ist es eigentlich nicht weiter verwunderlich.
Ja, verstehe ich. Aber ne, dieses Gefühl, das du beschreibst, es hat ja auch was von... Also bei mir war das so, sich von ausgeschlossen fühlen von etwas, was ganz viele erleben dürfen.
Ja.
Das kennst du wahrscheinlich auch, dieses Gefühl.
Ja, also was für mich immer absolut Horror war, immer wenn ich zu einem Geburtstag oder irgendeinem Treffen eingeladen war, ich wusste von vornherein, die packen ihre Geburtsgeschichten wieder aus. Ich kenne so viele Geburtsgeschichten von sämtlichen Frauen, die mir völlig fremd waren bisher, Ich habe schon spaßenshalber gesagt, also Hut ab vor dem Beruf einer Hebamme. Ich kann es natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich jederzeit ein Kind mit auf die Welt bringen könnte, weil Wahnsinn, ich schon so viel gehört habe. Es ist wirklich witzig, es braucht nur einen Anfang und es geht der Reihe nach durch. Und das war für mich immer so ein absoluter Horrorzustand. Ich habe das dann stillschweigend ertragen, habe gedacht, na toll, jetzt kann ich ja nur andere Geschichten mitbringen, aber was mache ich hier eigentlich?
Ja,
das waren Momente, wo ich mich mutterseelenallein fühle. Ganz ehrlich, ja.
Das kann ich so, so gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber Hut ab, dass du sitzen geblieben bist. Also bist du nicht aus der Situation rausgegangen oder war das auch einfach nicht möglich?
Nee, also ich glaube, ich wollte A, nicht für Verwunderung sorgen und ich bin auch jemand, ich ziehe das dann knallhart durch. Also ich bin dann eher so, ich halte durch und gehe dann raus und heul.
Ja.
Und so habe ich es eigentlich dann auch gemacht.
Wow. Wie ist es heute, wenn du heute noch Geburtsgeschichten hörst? Wie gehst du jetzt damit um?
Also mittlerweile kann ich drüber schmunzeln. Und mittlerweile kann ich dann auch Fragen stellen. Und ich kann auch mittlerweile sagen, meine Güte, Leute, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ihr eure Geschichten schon auf sämtlichen Geburtstagen zum Besten gebracht habt? Habt ihr keine anderen Themen?
Wie toll!
Was dann natürlich auch für Schmunzler sorgt. Und das Schöne ist, meine beste Freundin, die merkt das mittlerweile auch, die ist selbst Mutter. Und jedes Mal, wenn das so ist, wäscht sie eigentlich rein und sagt so, ey Leute, übrigens, und kommt mit einem ganz anderen Thema. Also das habe ich dann auch schon gedacht, oh wie cool ist das eigentlich, so jemanden an seiner Seite zu haben.
Ganz toll. Also du nimmst es dann auch ein bisschen mit Humor inzwischen.
Ja, definitiv. Ich denke immer, es ist ein einschneidendes Erlebnis.
Ja,
denke ich, hundertprozentig.
Absolut, ja.
Von der Perspektive kann man sich dann einfach, oder kann ich mich nur zurücklehnen und ich lasse es dann einfach laufen. Oder wenn es mir dann einfach zu langweilig wird, habe ich jederzeit die Möglichkeit, das Thema zu wechseln.
So nice. Ich das. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Herrlich. Okay, nochmal zurück zu deiner zweiten ICSI. Also du sagst, es ging dir noch schlechter körperlich und psychisch.
Ja.
Und dann war da sozusagen das Ende dieser ICSI auch keine gute Nachricht, sage ich mal vorsichtig.
Nein. Und das Schlimme an dieser zweiten ICSI war tatsächlich, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und der Geburtstermin war eigentlich ziemlich nahe. Und ich weiß noch, dass ich im Bett lag an dem Tag. Mir ging es gar nicht gut und ich habe dann halt das Telefon genommen und habe in der Klinik angerufen, um mein Ergebnis zu erfragen, was dann halt wieder negativ war, also es ist gar nichts passiert. Ich habe dann meiner Mutter Bescheid gesagt, also meinem Mann vorher, der war bei der Arbeit, ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub und habe meine Mutter angerufen, die mir dann halt sagt, oh Gott, Danny, deine Schwester liegt in den Wehen. Und ich merke gerade, das ist für mich immer noch sehr, sehr schwierig. Dieses Gefühl kommt immer noch hoch. Ja. Das ist der Tag, der für mich so bitter war. Es bricht meine Stimme.
Ja, das ist völlig in Ordnung, weil ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, du, dieses niederschmetternde Ergebnis.
Ja. Und meine Schwester kurz den davor, schönsten Tag ihres Lebens. Also
unglaublich.
Ich liebe meine Nichte über alles. Also ich bin echt froh, dass das kein Knacks in unserer Verbindung gegeben hat, sondern dass ich eigentlich mich in dem Moment, obwohl ich so traurig war und so neidisch, dass ich mich trotzdem irgendwie freuen konnte.
Wow.
Über dieses kleine Menschlein kann ja nichts dafür, für meinen Schmerz, aber wo ich echt denke, ich glaube, ich werde sie immer angucken und sagen, boah, was bist du für ein tolles Mädchen, was bist du für eine tolle Frau.
Wie schön, wie großherzig von dir, dass du trotzdem in deinem unglaublichen Schmerz trotzdem es, willkommen heißen konntest
ja,
in der Welt.
Ne? Es war für mich so wichtig. Ich wollte mit diesem Moment keine Verbitterung verbinden.
Wow.
Das war mir so unendlich wichtig. Und ich habe in dem Moment alles dafür getan, dass ich diese Freude nach oben kriege.
Ja. Yeah.
Und meinen Schmerz zwar trotzdem zulassen kann, aber ihn nicht so verknüpfe mit Neid.
Ja.
Ne? Sondern ja, eher mit, es ist halt, wie es ist.
Ja, wow. Was für eine mentale Schwerstarbeit du da geleistet hast.
Ja, also muss ich wirklich sagen, ich merke es immer noch, dass das, was jetzt so hochkommt, das ist ja schon ziemlich verarbeitet. Aber
ja,
das, was ich damals gefühlt habe, möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal fühlen. Das war einfach nur gruselig. Und ich habe das immer gemerkt, immer am Geburtstag meiner Nichte, so die ersten 5 Jahre, würde ich sagen,
ja,
dass da immer an dem Tag ganz melancholisch war. Dass ich da richtig gehend depressiv
war. Ja, ja. Und aber wie toll, dass du so aufmerksam und achtsam mit dir bist, ne? Dass du das wahrnimmst und es auch akzeptierst, dass es
ja,
so ist.
Also das muss ich sagen, ist wirklich dann auch diese Therapie, die ich da Gott sei Dank zeitgleich begonnen habe, die hat ja, mir unendlich viel geholfen. Ich würde auch jedem, sucht euch Hilfe. In welcher Form auch immer. Es muss ja kein Therapeut sein, so Coaches wie du. Es ist einfach, es gibt so viele Möglichkeiten. Redet, Selbsthilfegruppen, also es ist... tut einfach gut zu reden und
großartig,
etwas über seine Psyche einfach zu lernen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch zu lernen, dass da halt viele Gefühle auch parallel geführt werden können.
Ja, genau.
Ne? Das finde ich auch so faszinierend. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Und würdest du sagen, dass dieser Tag, war das der schwierigste, dunkelste Tag in deiner Kinderwunschzeit?
Nein. Also es gab einen ganz dunklen Tag. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer es war, aber es war eine sehr, sehr nahestehende Person, die für mich immer ein Ankerpunkt war und auch noch ist.
Mhm.
Aber diese Person weiß, dass gefühlsmäßig da nicht so viel bei rumkommt. Ich bin ein sehr großartig impulsiver und betonter Mensch.
Mhm.
Ich möchte Gefühle gerne verstehen und verstehe sie auch bei anderen.
Ja.
Und das ist bei der Person eben nicht. Von daher weiß ich es eigentlich. Aber ich habe, das war noch bevor das eigentlich losging mit der ICSI. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, es wird nicht möglich sein. Und meine Schwester mir sagte, sie sei schwanger. Das kam auch zeitgleich. Ich habe erfahren, es wird nicht gehen. Meine Schwester, die eigentlich nie Kinder wollte.
So ein Klassiker fast schon, ne?
Klassiker.
Meine Güte, verrückt.
Ne? Und ich war in dem Moment, ich war so tief traurig. Ich habe geheult wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und hatte dann in dem Moment, als wir uns begegneten, die Person und ich, einfach nur in den Armen heulen wollen und mich aufgehoben fühlen wollen. Und da diesen Satz zu hören, stell dich nicht so an, es gibt doch schließlich Chancen, mach doch nicht so ein Drama, ach Gottchen.
Oh.
Und es gab keinen Arm in dem Moment. Es gab absoluten Widerstand. Es war eine Boshaftigkeit, eine boshaftige Wut in dem Moment. Also ich habe so richtig das Gefühl gehabt, ich kriege die Faust ins Gesicht. Und ich weiß nur noch, die Person fuhr weg, hatte nur kurz was vorbeigebracht und ich stand vor der Tür und konnte fast nicht mehr stehen, so sehr musste ich weinen. Also so schlecht ging es mir in dem Moment, dass ich wirklich gedacht habe, soll ich da jemals wieder rauskommen aus dieser Gefühlssituation.
Ja.
Mein Mann war zu dem Zeitpunkt weiter weg, zudem wollte ich an dem Tag zu einer Weihnachtsfeier auch.
Mhm.
Ich stand da zurechtgemacht und konnte gar nicht mehr richtig stehen, nicht mehr sprechen, ich war zu nichts mehr in der Lage. Also das würde ich eher als den dunkelsten.
Wow.
Bevor eigentlich alles losging, war das ein richtig einschneidendes Erlebnis, wie alleine man sich fühlen kann.
Ja, wenn eine nahestehende Person so reagiert.
Ja, ja.
Kannst du dir aus heutiger Sicht so in der Rückschau erklären, warum die Person so, ich sag mal vorsichtig, unempathisch war?
Weil diese Person unempathisch ist.
Ah, okay.
Es ist wirklich ein Wesenszug.
Okay.
Und wenn ich das jetzt so zurück betrachte, ich kann da keine Änderung herbeiführen. Es ist einfach so.
Ja.
Ja.
Wow.
Würde vielleicht sagen, ein gewisser Grad von Narzissmus oder so. Ne? Ja. Es ist einfach so. Es ist gar nicht böswillig gemeint gewesen.
Ja.
Ich weiß,
ja.
die Person wollte mich bestimmt nicht verletzen. Definitiv nicht. Es war einfach auch wieder zwei verschiedene Sprachen und
auf jeden Fall.
Es war halt leider die falsche Person zum falschen
Zeitpunkt. Zum falschen Zeitpunkt. Also absolut.
Die Erwartung, eine völlig falsche Erwartung.
Ja. Ja. Also ich finde, eine völlig berechtigte Erwartung, finde ich, wenn man so am Boden ist, ne, will man einfach nur jemanden zum Ausweinen haben. Ja. Hast du die Person jemals damit nochmal konfrontiert oder hast du dir gesagt, die ist unempathisch, das bringt nichts sozusagen? Nee,
ich habe das nie wieder thematisiert und möchte ich auch gar nicht. Es ist einfach ein Kapitel, mit dem ich klarkommen muss.
Ja, ja.
Und dadurch, dass wir eine enge Verbindung haben und auch immer noch haben, die möchte ich auch beibehalten und ich kann damit leben. Deswegen, es ist einfach passiert. Ich möchte da auch gar nicht böse zurückgucken. Ich habe eine Erklärung für mich gefunden, warum das so war.
Ja, das ist wichtig.
Und das ist für mich dann einfach.
Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, also das war noch vor den Ixis.
Das war vor den Ixis.
Wenn wir jetzt nochmal springen zur zweiten Ixi, Ende der zweiten Ixi, also wieder so eine krasse Situation, eine krasse Geschichte, unglaublich. Und wann kam der Gedanke bei dir hoch, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich will das nicht mehr?
Das war eigentlich ziemlich danach, weil mein Körper, ich hatte das Gefühl, ich war aufgeschwemmt bis zum Anschlag. Ich habe mich immer so aufgedunsen gefühlt. Ich war psychisch total dünnhäutig. Mein Körper hat irgendwie, ich kann das gar nicht genau beschreiben, weil ich keine Symptome habe, aber es funktionierte alles nicht mehr richtig. Es war wie einmal durchgewirbelt, alles hat sich neu sortiert, aber irgendwie fühlte sich alles nicht richtig an. Und mein Mann sagte dann auch ziemlich schnell zu mir, er will das nicht mehr. Er möchte nicht mehr, dass ich so leide.
Ja.
Und wir haben dann lange Gespräche auch geführt miteinander, ob es das nochmal bringt, ob wir das nochmal wollen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, auch ziemlich pleite durch diese ganzen hohen Kosten. Wir haben uns da gar keinen Kopf gemacht, was da eigentlich auf uns zukommt. Und das war natürlich auch so ein ausschlaggebender Punkt, überhaupt erstmal eine Zeit lang zu warten, um wieder auf den grünen Damm zu kommen. Während dieser Monate, würde ich dann mal sagen, war dann für uns dann natürlich Thema Adoption. Was heißt natürlich? Für uns war es natürlich Adoption oder Pflegschaft. Wir haben dann auch beim Jugendamt so einen Workshop mitgemacht. Dann auch erst ganz euphorisch. Und je weiter wir Abstand zu dieser Kinderwunschbehandlung in der Klinik bekamen, desto deutlicher wurde eigentlich, dass wir müde waren. Wir waren so unglaublich müde von diesem ganzen System, von diesem Druck dahinter, diesem ständigen Bemuss, sich nackig machen fürs Jugendamt, was man da alles hätte ausführen sollen. Wir haben es noch nicht mal ausgefüllt, weil wir ohnmächtig davor standen und gesagt haben, oh Gott, noch mehr Druck von außen. Ja. Und das war eigentlich dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, nein, jetzt ist erstmal Sense. Jetzt müssen wir erstmal zu uns, zu unserer Gesundheit zurück.
Ja. 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 Ach, diese Müdigkeit, ne? Ich kann mich da direkt wieder reinbeamen. Das habe ich auch gefühlt. Ich war, oder wir waren, mein Mann auch, wir waren so müde. Müde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, müde mit allem, was da drumherum ist und Termine.
Genau.
Und ich kann das so gut nachvollziehen. Mhm. Und dann zu sagen, nee, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Beziehungsweise dann zu sagen, okay, wir nehmen den Faden auch nicht mehr auf.
Ja.
Das war bei euch auch so dann offensichtlich.
Ja, genau. Ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt, es gab keinen bestimmten Zeitpunkt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich definitiv nicht mehr in die Kinderwunschklinik zurück möchte, weil ich diese Reflexion halt hatte, meine Assoziation mit dem Todesstuhl. Ich mag keine Krankenhäuser, das kam auch noch dazu. Dieses ganze Unwohlsein dabei, wo ich gesagt habe, nein, das ist es nicht. Dann haben wir uns halt mit Adoption beschäftigt, Pflegschaft auch. Aber es fühlte sich nicht an. Es war irgendwie eine Bremse drin. Und dann habe ich angefangen, meinen Kinderwunsch zu hinterfragen. Ich hatte ja dann während der Zeit die Therapie nicht abgebrochen, sondern ich habe mit meiner Therapeutin zusammengesessen, habe gesagt, also ich habe das Gefühl, ich rede hier alle 2 Wochen um den heißen Brei. Es geht nicht vorwärts. Und dann haben wir uns sozusagen entlassen. Mit gutem Gewissen. Und ich hatte ja dieses nette Werkzeug, was man bei einer Therapie dann halt mitbekommt, durch Meditation oder eben auch Techniken, die man anwenden kann, dann für mich beschlossen, so, ich gucke jetzt einfach mal, was mit mir passiert. Und dann fing ich an, meinen Kinderwunsch zu hinterfragen. Und ich dachte, ich hätte immer den Wunsch, ich wollte immer Mutter sein, ich wollte immer eigene Kinder haben. Es gab für mich nichts anderes. Und dann habe ich mich gefragt, stimmt das? Bin ganz, ganz tief zurückgegangen und habe dann wirklich mal geguckt, weil ich dann auch sagte, so, warum kriegt meine Schwester jetzt Kinder, obwohl die eigentlich immer sagte, boah, bleib mir weg mit Kindern. Während ich immer welche wollte. Und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich als Jugendliche von Kindern eigentlich schon genervt war. Während meine Schwester sich ganz toll mit Kindern beschäftigen konnte. Und dann kamen so einfach Überlegungen immer wieder. Und ich habe alle möglichen Facetten beleuchtet und habe gesagt, könntest du dir das wirklich vorstellen, Mutter zu sein? Oder genießt du nicht vielmehr gerade die Freiheiten, die du hast? Aber ich auch dachte, vielleicht sollte das wirklich so sein. Das war vielleicht so ein Schutzmechanismus von mir selbst erschaffen, dass ich eben nicht irgendwann psychisch da niederliege, weil ich vielleicht doch im falschen Leben bin, was auch immer. Ich glaube nicht, dass das falsche Leben sein kann. Das passiert ja nicht einfach so. Ne? Aber das hat mir sehr geholfen, das so zu beleuchten, was steckt eigentlich dahinter.
Ja. Eine andere Perspektive einnehmen.
Ja, genau.
Unglaublich. Und also finde ich total toll, dass du das gemacht hast. Und meinst du denn, dass dieser Kinderwunsch, also sozusagen an der Oberfläche betrachtet, war das der gesellschaftliche Druck dann? Oder zu welchem Schluss bist du für dich gekommen?
Ja, definitiv. Man macht es so. Meine Mutter hat es uns vorgelebt. Also wir hatten eine ganz tolle Kindheit. Und genauso wollte ich halt immer sein. Eine Mutter, die für ihre Liebsten sorgt, die so eine richtige... Ja, jeder gehört zur Familie, ob Freunde, es gab immer was zu essen für jeden, niemand wurde abgewiesen, mit uns wurde gespielt, wir haben Puppenkleider genäht, wir haben miteinander Seidenmalerei gemacht und. Also es gab, daran denke ich halt so zurück und das wollte ich halt immer. Und glaube, dass da sehr viel die gesellschaftliche Geschichte hintergesteckt hat. Weil man ja auch im Freundeskreis dann mitkriegt, man gehört irgendwie nicht mehr dazu, dann ruft man irgendwie abends an, dann wird man gleich teilweise schon angeschissen, warum man denn da anruft, das Kind würde doch gerade schlafen. Also es gibt ja so lustige Geschichten, manche sind da ja ganz entspannt, andere wiederum nicht. Und ich glaube, das ist dann irgendwo so ein Drive, den ich dann bekommen habe, so, oh, jetzt muss ich aber unbedingt. Und auch früher.
Absolut, verstehe ich.
Mit Vorleben und jeder Promi wird beleuchtet und gesagt, oh, endlich schwanger, wenn ich das schon immer lese.
Weil
Gottes Willen, der arme Mensch, jetzt erst mal 9 Monate auf dem Bauch, müssen ja nur heiraten oder irgendeine zu viel gegessen haben, es ist so gruselig.
Ja, ich glaub, dass unsere Gesellschaft sehr darauf fokussiert ist, ne? Also auch gefühlt, dass das der einzig richtige Weg ist, der einen glücklich macht.
Ja.
Das nervt
genau.
mich auch manchmal ein bisschen, ne, muss ich gestehen. Absolut.
Also, wenn ich lese, das größte Glück sind Kinder, wo ich immer denke, nein, wie kann man sowas Freches eigentlich behaupten?
Ja.
Kinder sind toll, aber es bedeutet doch nicht für jeden. Aber es wird einem so suggeriert und man kommt sich halt wie ein Versager vor, wenn man es selber nicht auf die Platte kriegt.
Genau. Und das ist nämlich auch das, ne, wo dann...
vielleicht auch sogar Scham eine Rolle spielt und sich versagen, ne, als Versagerin fühlt und so weiter. Genau. Also aber eigentlich nur, weil wir versuchen, dieser Gesellschaft sozusagen es recht zu machen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Ne?
Genau, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu haben und haben zu können. Ne?
Ja, Wahnsinn. Ja. Und ist dann sozusagen, ich habe auf deinem Insta-Profil gelesen, das waren sozusagen auch die Erkenntnisse, die dich sozusagen von Kinderwunsch zu kinderfrei geführt haben?
Ja, definitiv. Also ich habe es wirklich beleuchtet für mich und ich weiß nicht mehr wo. Leider weiß ich es nicht mehr. Habe ich von diesem Begriff Kinderfreiheit gehört. Ja. Dass eben das differenziert werden sollte, kinderlos zu sein oder eben kinderfrei. Und als ich das so mal für mich entschlossen habe, so, Mensch, cool, kinderfrei, wie hört sich das denn an? Ich meine, Eltern, die kinderfreien Abend haben, finde ich toll. Ich habe immer kinderfrei, wie cool ist das? Und das war ja so einfach dieser Blickwinkel zu betrachten, was habe ich? Was für tolle Dinge befinden sich in meinem Leben? Was sind die Vorteile? Ja. Ich weiß noch, eine Freundin hatte damals immer gesagt, ich weiß, Jenny, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich beneide dich ganz häufig, weil du keine Kinder hast. Sie selber hatte zu dem Zeitpunkt 2 und die waren halt noch recht klein. Und in dem Moment habe ich mich so verletzt gefühlt und habe gesagt, wie kann die sowas behaupten? Sie weiß doch, das ist mein größter Wunsch und kommt da jetzt mit so einer Scheiße um die Ecke. Yeah. Wo ich echt denke, du wusstest doch ganz genau, was dich als Mutter erwartet. Was soll diese Jammerei immer? Also es hat mich auf die Palme gebracht. Yeah. Und dann habe ich aber über diese Behauptung oder diesen Satz hinaus, ich glaube, der hat mich auch dazu angestoßen, wirklich mal zu betrachten, was sind die Vorteile, wenn man kinderfrei ist. Und es ist erstaunlich, es ist ganz schön viel. Und mittlerweile möchte ich das echt nicht mehr missen. Definitiv.
Ja, wundervoll. Und daran merkt man auch, dass du sehr, sehr weit bist in deinem Heilungsprozess. Ähnlich geht es mir auch. Ich fokussiere mich auf das, was schön ist und was angenehm ist, sozusagen, wenn man ein kinderfreies Leben führt. Ne?
Genau. Genau.
Und ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die mit der ich super ehrlich sprechen kann. Ne? Und die auch 2 Kinder hat, 2 kleine und die natürlich auch liebt und so weiter. Und sie sagt aber ganz klar, ganz ehrlich, die ersten Jahre sind selbst Aufopferung.
Ja.
Ich dachte so, cool, dass sie das so ehrlich sagt. Ne?
Ja,
weil das ist,
genau.
Also das beobachtet man ja auch. Ne? Das gehört halt dazu dann auch, ne? Wenn man sich da so 100% reinstürzt. Ne?
Genau.
Das fand ich so wundervoll ehrlich und dachte so, wow, ja, das wäre natürlich auch ein Leben, ich weiß nicht, wie gut ich damit zurechtgekommen wäre, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Das glaube ich nämlich bei mir mittlerweile auch, weil ich einfach sehr bequem geworden bin. Also ich merke das immer, wenn ich bei meiner Schwester bin, die hat mittlerweile 3.
Ja, oh wow.
Das sind coole Kinder. Die sind lebendig, die sprühen vor Esprit, das ist einfach klasse. Aber ich merke dann immer, oh Gott, nee, ganz ruhig. Atmen. Ich dann so meine Ruhe und auch meine Ordnung von zu Hause kenne. Und wenn ich dann dort bin, da ist ein Tohuwabohu, wenn man da in den Flur kommt. Ich weiß nicht, also frag mich immer, wie viele Schuhe können Leute haben? Und bei 3 Kindern, 2 Erwachsenen, Hunde, Katzen, was weiß ich alles. Also, da sammelt sich viel an, aber das ist halt einfach so diese Schere zwischen dem, wenn man nur zu zweit lebt, so wie wir, oder eben man hat kleine Kinder im Haus.
Ja, Wahnsinn. Und also ich stelle bei mir fest, so ich kann das inzwischen gut, also akzeptieren, gut aushalten, ist vielleicht sogar das falsche Wort irgendwie. Ne? Also für mich ist, also ich tauche dann immer ein in so eine Kinderwelt sozusagen.
Ja.
Und freue mich total aber auch, wenn ich in meine aufgeräumte, ruhige Wohnung nach Hause komme und denke so, oh,
schön. Genau. Ich habe das auch immer, wenn wir dann dort irgendwo zu Besuch sind und ich bin dann in einem Gästezimmer in meinem Bett, habe morgens und meinen Kaffee mit am Bett und draußen ist schon Mama, Papa, Papa und ich immer sagen kann, oh, wie gut hast du es hier eigentlich gerade.
Ja.
Von dir will gerade keiner was. Wenn die Kinder reingestürmt kommen, dann kuscheln sie mit einem, sind dann aber wieder draußen, aber ich bin nicht diejenige, die ständig gefragt wird. Ich bin nicht in der Verantwortung und das finde ich so am Tantensein halt so klasse.
Ja, ja, das stimmt.
Weil man diese schönen Sachen einfach mitnehmen kann und nicht die Sorge, klar, Sorge hat man auch, aber nicht diese existenzielle Sorge, würde ich das jetzt mal nennen.
Ja, ja, absolut.
Also das Überlegen, das Planen und so weiter und so fort. Ja. Also daran habe ich gemerkt, nee, ich weiß nicht, ob ich das so toll hinkriegen würde wie meine Schwester. Ja. Absolut. Also ich glaube, ich wäre da überfordert.
Ja,
weiß ich natürlich auch nicht mehr. Meine Freundin sagt aber immer, weißt du doch gar nicht. Ja, weiß ich
tatsächlich vielleicht wächst man, nicht. Vielleicht wächst man rein mit der Zeit.
Denke ich mal, aber nee, ich bin schon echt glücklich, dass es so gekommen ist.
Muss ich Wahnsinn, sagen. Super schön.
Weiß auch sogar noch, den Moment, wo ich das realisiert habe, war wirklich der Tag, als ich meine Periode kriegte und dann gedacht habe, oh Gott sei Dank. Wow. Und dann fiel mir auf, hey, was war das denn jetzt? Nicht, ach je, schon wieder so nach dem Motto, ne? Weil der Hoffnungsschimmer bleibt ja immer noch, selbst wenn man weiß, dass man eigentlich körperlich keine Kinder kriegen kann, dass man trotzdem irgendwie sich immer dabei ertappt. Also, es braucht doch nur einen Samenstrang, es braucht doch nur eine verdammte Eizelle.
Ja.
Was soll denn das? Das wird doch schon irgendwie hinhauen. Ne? Also wie viel oft hat man das schon gehört, dass da plötzlich doch was passiert, wenn man loslässt? Nee, und dieser Gedanke, das war absolut befreiend war das.
Das kann ich mir vorstellen. Super, super schön. Und du lachst auch so schön dabei. Man merkt so richtig, du fühlst das auch. Das ist richtig, richtig schön. Wahnsinn. Und es gibt ja immer wieder Menschen, und das nervt mich total, ärgert mich richtig, muss ich sagen, die einem das absprechen. Ne? Ja. Bei mir geht es ähnlich wie dir. Ne? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen innerlich denken, nee, die kann nicht glücklich sein. Die hat keine Kinder, die kann nicht glücklich sein. Mhm. Bist du auch auf solche Menschen gestoßen? Wie gehst du damit um?
Ja, also ich regelmäßig eigentlich.
Ach.
Lustigerweise auch wirklich von engen Freundschaften dann wieder, wo ich immer denke, hallo, ich meine, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
Ja.
Was ist das jetzt für ein Spruch? Aber ich fuhre dann innerlich auch immer hoch. Also es piekt mich an. Ich werde dann auch ärgerlich. Es
ist geht mir auch so.
Bei mir ja einfach auch was abgesprochen wird, was ich ja am besten wissen müsste.
Ja.
Aber ich glaube einfach, das sind meistens oder eigentlich immer Leute, die Kinder haben. Die kennen ja meine Gefühle und meine Entwicklung gar nicht. Die kennen nur ihrs.
Ja.
Und von daher kann ich dann eigentlich relativ schnell sagen, komm, lass es.
Ja.
Lass es gut sein und dann fühle ich das auch.
Okay.
Und das funktioniert ganz gut.
Oh, das werde ich mir mal abgucken. Also weil ich, ich merke so richtig, ich bin wütend dann. Also weil ich habe mir das erarbeitet, diese Zufriedenheit.
Ja, genau.
Ich habe mir die erarbeitet und ich kann das aus vollstem Herzen sagen, alles ist gut, ich bin zufrieden, ich führe ein erfülltes Leben. Es liegt ja auch an mir, wie ich das fühle, sozusagen.
Und das denke ich auch, weil in erster Linie muss ich es fühlen und ich weiß, dass ich es fühle und ich weiß, dass das echt ist. Wenn das jemand nicht glauben sollte, ist das nicht mein Problem, seins. Und das hilft mir eigentlich dabei, dann zu sagen, hey, ich bin authentisch, ich fühle das und alles ist richtig. Und ich weiß, da draußen jetzt alleine durch Instagram war das so schön zu wissen, man ist nicht alleine.
Ja.
Also ich wünsche mir, dass viel mehr Leute noch laut werden und vor allen Dingen, dass viel mehr Leute aus ihrem Kinderwunschdilemma rauskommen können und dann wirklich auch diesen Punkt erreichen, zu sagen, ich fühle mich kinderfrei.
Ja, ja.
Das ist es einfach.
Weil
das ist erschreckend, wie viele noch jenseits der 50 tatsächlich immer noch nicht in Kinderwegen reingucken können und diesen permanenten Schmerz fühlen, wo ich immer denke, um Gottes Willen.
Ja, geht da raus, versuch da rauszukommen. Ne?
Ja, genau.
Ja, du hast absolut recht. Also so richtig so Ja zu sagen zu einem kinderfreien Leben, einem selbstbestimmten Leben, das finde ich auch so schön, muss ich gestehen, dass ich so selbstbestimmt bin, wie ich meine Zeit verbringe. Und aus vollem Herzen zu sagen, okay, es hat nicht funktioniert, schade, aber jetzt mache ich es mir schön.
Genau, das ist der Punkt.
Ja, wundervoll. Hast du das auch, dass ab und zu mal noch so eine Sehnsucht oder eine Wehmut hochkommt?
Ich würde sagen, ganz, ganz selten. Ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, im ersten Lockdown 2020.
Yeah.
Weil da natürlich, ich war selber im Homeoffice beziehungsweise in Kurzarbeit, habe viel Zeit draußen zu Hause verbracht, bin natürlich bei Social Media gewesen und was ploppte da auf? Sämtliche Mütter, die ihren Alltag geschrieben haben. Yeah. Und ich habe nur gedacht, so, habe dann selber so überlegt, ja, worüber solltest du denn jetzt reden? Bist hier zu Hause, machst zum x-ten Mal den Garten oder sitzt in der Sonne, gehst spazieren, damit du nicht verrückt wirst, mehr hast du nichts zu erzählen. Und da habe ich mich dann ertappt, ja, was wäre denn, wenn du jetzt plötzlich so mit Anfang 40 schwanger wirst, dann könnte ich das dokumentieren. Also das kam tatsächlich in meinem Kopf und dann habe ich mich aber selber, ich denke zusammen, bist du jetzt eigentlich total irre? Das bist du doch gar nicht.
Ja.
Und dann verschwand das auch ganz schnell wieder. Es war wieder so ein Geltungsbedürfnis und dran teilnehmen können.
Ja.
Danke. Und den habe ich, glaube ich, ziemlich schnell erkannt und dann bin ich eigentlich wieder ich gewesen, sage ich.
Großartig, wie reflektiert du bist. Das ist richtig, richtig gut. Super. Interessanterweise war es bei mir genau umgekehrt. Im ersten Lockdown habe ich nur gedacht, so, boah, wie froh, dass ich keine Kinder habe. Wie anstrengend wäre das jetzt? Und ich kann mich entspannen. Ich habe so viele Bücher gelesen und habe mich so um mich selbst gekümmert. Und ich fand auch diese Angst, die ja sowieso, also ich fand das gesellschaftlich, ne, das habe ich so sehr gespürt einfach, so diese Energie. Ne, die, ich dachte so, boah, ich bin so mit mir selbst beschäftigt. Boah, bin ich froh, dass ich jetzt nicht so ein kleines Wesen hier rumflitzen habe, dass ich irgendwie noch total lange bespaßen muss irgendwie. Ne?
Genau, der Gedanke kam dann auch ziemlich schnell, wo ich nur gedacht, nee, also das, was du jetzt gerade siehst, wo du denkst, du hast nichts zu sagen, das stimmt dir überhaupt nicht. Und ich habe dann auch wirklich ganz, ganz viel für mich genutzt. Also es war dann eine wirklich schöne Zeit so für mich alleine. Ich habe viel Erkenntnis über mich selbst gewonnen.
Ich auch.
Also von daher, nein, es war wirklich nur ein ganz kurzer Anflug.
Ja.
Und seitdem auch, glaube ich, nie wieder. Nee.
Ja, ja. Also es kommt ganz, ganz selten mal bei dir hoch sozusagen. Also
wirklich
aber
selten. Ich habe ehrlich gesagt Angst immer noch so ein bisschen vor den Wechseljahren. Weil ich weiß, dass da hormonell bei uns Frauen sehr, sehr viel passiert und auch dann dadurch halt auch psychisch bedingt. Ich kenne von einer Story, die mir erzählt wurde, dass eine Frau tatsächlich so um die 50 plötzlich ihre Periode nicht hatte, hatte zu dem Zeitpunkt allerdings auch einen neuen Mann an ihrer Seite und hat dann tatsächlich gedacht, oh je, och, ich könnte vielleicht schwanger sein. Ja. Und dann war es halt wirklich die Menopause, die einsetzte und das war für mich immer so eine Gruselvorstellung, wo ich gedacht habe, oh je, oh, wenn es dir so geht, wenn ich wirklich dann diesen Punkt wieder habe und dann falle ich aus allen Wolken, da habe ich nur gedacht, da muss ich ehrlich sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst davor.
Stimmt.
Dass das so kommen könnte. Nicht so
bewusst, aber du hast recht, das ist, glaube ich, nochmal eine Zeit, also so ein großer Umbruch, finde ich, für eine Frau. So.
Ja.
Und auch so die, dann auch wirklich diese Endgültigkeit.
Genau.
Also so wirklich, wirklich, wirklich endgültig sozusagen. Ja, du hast recht. Das kann einen nochmal kann einen nochmal touchieren sozusagen. Wobei ich dann gleichzeitig auch denke, wir haben so viel überstanden und wir haben so viele Werkzeuge inzwischen, dass man das dann auch schafft.
Denke ich auch.
Auch wenn es vielleicht aber eine harte Zeit wird, ne?
Genau, und ich glaube, es schleicht sich ja auch ein. Ich merke es ja jetzt schon mit noch nicht mal Mitte 40, muss ich sagen. So, es passiert ja so peu à peu. Und einfach die Erkenntnis zu sagen, es passiert ja nicht einfach bums, du bist in den Wechseljahren, du drehst dich um 180 Grad, wirst zur Furie oder was weiß ich, das stimmt ja gar nicht. Und das finde ich auch sehr entspannend, dass man da wahrscheinlich sowieso reinschlittern wird. Und wie du schon sagtest, die Werkzeuge haben wir und von daher bin ich eigentlich eher gelassen. Aber dieser Gedanke schleicht sich genauso wie die Sache mit dem alleine sterben. Ja. War auch so ein Ding von mir. Ich denke, Kinder sind doch keine Garantie, dass jemand da ist. Ne?
Richtig.
Eigentlich sollte man ihnen ja Flügel geben und
genau. Die
fliegen um die Welt. Ne?
Also von daher. Absolut. Auch da kann man vorsorgen sozusagen, indem man seine Freundschaften pflegt oder was weiß ich, halt einen Plan B hat.
Einen Plan B macht.
Im Alter passen könnte. Ne?
Genau, also wir selber haben überhaupt noch keinen Plan, wie unser Alter aussehen soll, aber wir spinnen halt schon viel rum.
Ja.
Weil ich denke mal, irgendwann wird sich eine Lösung ergeben.
Ja.
Und Aber alleine dieses Rumspinnen und mal austarieren, was möchte man eigentlich, das hilft ja schon, um überhaupt diesen Plan entwickeln zu können und in ihn hineinzuwachsen, würde ich mal sagen, ja.
Ja, absolut. Genau. Wow. Ein großartiger Heilungsprozess, den du da hingelegt hast.
Dankeschön.
Wahnsinn, sehr bewundernswert, ganz toll. Hast du, wir sind schon am Ende sozusagen, wo das Gespräch ist, hast du letzte Worte im Sinne von, was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben?
Puh. Also ich würde euch allen da draußen raten, hört auf euer Innerstes. Hinterfragt eure Gefühle, eure Reaktionen. Hinterfragt euren Kinderwunsch. Also es gibt bestimmt ganz viele, deren Kinderwunsch wirklich, ich sag mal, echt ist. Der wirklich Bestand hat und nicht von außen kommt.
Ja.
Hinterfragt es und also hört einfach auf euren Körper und auf das, was er leisten kann, bereit ist und was ihr könnt. Und holt euch Hilfe in welcher Form auch immer. Denn es tut nichts so gut wie zu reden und sich verstanden zu fühlen und vor allen Dingen Werkzeuge in die Hand zu bekommen, die einen für das weitere Leben so sehr bereichern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also geht raus, kümmert euch um euch. Ja, seht
wundervoll. Euch. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Und dieses sich verstanden fühlen, das habe ich sehr, sehr, sehr gespürt in dieser letzten Stunde. Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses wundervolle Gespräch, liebe Jenny. Alles, alles Gute und auf eine coole, kinderfreie Zukunft.
Ja, genau. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte heute.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.